Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Diese Themen beschäftigen uns heute bis 21 Uhr. Was darf Wissenschaft? Eine Vorlesungsreihe an der Uni Mainz über Forschungsfreiheit und gesellschaftliche Verantwortung. Deutschland und seine First Ladies. Die vielfältigen Rollen der Bundespräsidenten und Kanzlergattinnen seit 1949. Die dünne Kruste der Zivilisation. Eine interdisziplinäre Vorlesungsreihe an der Uni Hamburg über Gewalt. Und in unserem Schwerpunktbeitrag geht es um ein folgenreiches Dokument. 100 Jahre Versailler Vertrag. Ein Frieden ohne Versöhnung. Wissenschaftler wollen unseren Wissenshorizont erweitern, die Welt mit neuen Erfindungen beglücken, sie wollen aufklären und erklären und geraten dabei selber nicht selten in Erklärungsnot. Plagiate bei wissenschaftlichen Arbeiten, Fälschungen von Forschungsergebnissen oder eigenmächtiges, unethisches Handeln haben in der Öffentlichkeit zu einer Glaubwürdigkeitskrise in Teilen der Wissenschaften geführt. Das ist gefundenes Fressen für populistische Politiker, die aufgrund solcher Vorkommnisse versuchen, Wissenschaft insgesamt zu diskreditieren. Darauf müssen Forscher, muss aber auch die um Aufklärung bemühte Gesellschaft reagieren. An der Universität Mainz steht eine Vorlesungsreihe in diesem Semester unter der Fragestellung: Was darf Wissenschaft? Ethiker, Philosophen, Kultur-, Technik- und Naturwissenschaftler diskutieren über ethische Fragestellungen in ihren Disziplinen. Eva-Maria Götz hat sich die ersten Vorträge angehört und mit Forscherinnen und Forschern gesprochen.
Der Forscher, der in China Embryonen, bevor sie in Frauen implantiert wurden, verändert hat, hatte das Ziel, Kinder resistent gegen HIV zu machen.
Sagt Dr. Ralf Dahm, Direktor für Wissenschaftsmanagement am Institut für Molekulare Biologie der Universität Mainz, über das höchst umstrittene Vorgehen des chinesischen Arztes He Jiankui, der im vergangenen Jahr mit einer spektakulären Manipulation am Erbgut von Embryonen international für Aufsehen und Entsetzen gesorgt hatte.
Es gibt natürlicherweise in menschlichen Populationen einen Rezeptor auf Immunzellen, die normalerweise von HIV befallen werden, der anders ist als bei der Mehrheit der Leute.
In Europa tragen im Schnitt 10% der Menschen diese Variante des Rezeptors, die sie immun gegen den Befall von HIV-Viren macht.
Und das hat sich der Forscher He in China zunutze gemacht. Er wollte den Rezeptor austauschen und die Kinder so resistent machen gegen HIV.
Dazu bediente sich der Wissenschaftler der Genschere CRISPR-Cas, die 2011 von den Mikrobiologinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna entdeckt worden ist.
CRISPR-Cas besteht im Prinzip aus zwei Bestandteilen. Zum einen eine RNA,
also Ribonukleinsäure, ein Biomolekül, das unter anderem als Informationsüberträger in Genen funktioniert.
Und zum anderen ein Protein, ein Enzym. Die RNA ist dazu da, den CRISPR-Cas-Komplex zu dem Ort im Genom zu bringen, wo die Schere schneiden soll. Cas ist das Enzym, also das Protein, was DNA schneiden kann. Die RNA bringt das Enzym dahin, wo geschnitten werden soll.
Erklärt Biologe Ralf Dahm. Diese sogenannte Genschere wird bisher vor allem in der Grundlagenforschung angewandt.
Viele Labore, die versuchen zu verstehen, zum Beispiel, welche Funktion Gene haben, welche Rolle sie während der Embryonalentwicklung spielen oder bei Krankheiten, verändern mit CRISPR-Cas Zellen, zum Beispiel Tumorzellen, die Patienten entnommen wurden, oder aber auch Modellorganismen wie Fruchtfliegen, Fadenwürmer, Hefen, um mehr über die Funktion von Genen zu verstehen.
Denn die Methode ist schnell, effizient und nicht teuer. Vielleicht kann man mit ihr in Zukunft sogar Krankheiten heilen, aber definitiv ist diese Methode und ist auch die genaue Funktionsweise von Genen noch viel zu wenig erforscht, um menschliches Erbgut zu verändern.
Trotzdem wurde es gemacht. Es hat bei einem der Mädchen auch funktioniert. Bei dem Mädchen sind tatsächlich beide Versionen dieses Rezeptors derart verändert worden, dass HIV die Zellen nicht mehr infizieren kann. Also da könnte man von einem Erfolg sprechen, aber, und das ist ein sehr großes Aber, es ist nicht klar, jedenfalls im Moment noch nicht gesichert, dass das Genom dieses Mädchens nicht an anderen Stellen auch verändert wurde.
Gegen He Jiankui läuft jetzt in China ein strafrechtliches Verfahren. Auch die Reaktionen der Weltöffentlichkeit fielen eindeutig aus. Ralf Dahm.
Es ist vollkommen klar, dass alle vernünftigen Forscher, die dieses Experiment kennen, es auch rundweg verurteilen. Es war unverantwortlich, mit heutigem Kenntnisstand so ein Experiment zu machen. Mit dem jetzigen Wissensstand sollten wir einfach nicht in die Keimbahn eingreifen.
Doch dass sich Wissenschaftler über ethische Bedenken hinwegsetzen und tun, was ihnen technisch möglich ist, kommt immer wieder vor. Wie also damit umgehen? Für Karl-Friedrich Gethmann, Professor für Wissenschaftsethik am Forschungskolleg Zukunft menschlich gestalten der Universität Siegen und Mitglied des Deutschen Ethikrates, gibt es diverse Möglichkeiten der Sanktionierung.
Zum Beispiel, indem man sich weigert, solche Ergebnisse zu veröffentlichen. Das wäre schon eine durchaus massive Strafaktion.
Den Konflikt, in dem Wissenschaftler sich immer wieder befinden, kann er dabei schon nachvollziehen. Aber
um Wissen zu erzeugen, muss man eventuell Dinge tun, die unmoralisch sind. Und das schlagende Beispiel, das jeder sofort versteht, ist das Verbot der Humanexperimente in den medizinischen und biologischen Disziplinen. Wir würden in der Tat in den klinischen Disziplinen durch Humanexperimente erhebliche Erkenntnis gewinnen. Aber gegenüber den Patienten, die man dann zu Probanden macht, wäre das sittenwidrig und deswegen ist es aus guten Gründen verboten. Wir müssen also umständlichere Wege einschlagen, um hier moralische Regeln einzuhalten.
Wissenschaft darf also nie im freien Raum schweben, sondern muss eingebunden sein in ein Kontrollsystem.
Die DFG gibt ja keiner Universität mehr Geld, wenn die Universität nicht ein solches Regime etabliert hat, das meistens dreistufig ist. Es gibt einen Ombudsmann, eine Kommission und eben die Hochschulleitung, die über die Sanktionsmöglichkeiten verfügt. Das ist eigentlich ganz gut organisiert aufgrund der Plagiatsfälle und der Fälschungsfälle, die so in den 80er, 90er Jahren stattgefunden haben, hat die deutsche Wissenschaft jedenfalls sehr gut darauf reagiert.
Und doch könne man auch hierzulande noch nachjustieren. Nicht nur bei der Genehmigung von Forschungsvorhaben, sondern auch bei der Überprüfung der Ergebnisse.
Inzwischen gibt es eine breite Debatte in der DFG, auch Geld zu geben für die Überprüfung von Forschungsergebnissen. Denn was nicht funktionieren kann in der Wissenschaft, ist, um ein Beispiel aus der Vergangenheit zu nehmen, dass ein Forscher sagt, ich beherrsche die kalte Fusion. Und als die Kollegen sagen, das funktioniert ja gar nicht, was du uns da erzählst, er sagt, das funktioniert ja nur, wenn ich das mache. So geht Wissenschaft eben gerade nicht. Das kann auch jeder Bürger verstehen. Deswegen müssen Forschungsergebnisse, gerade solche, die eine Schlüsselfunktion für weitere Forschung haben, unbedingt reproduzierbar sein. Und dafür müssen Forschungsförderer auch Geld ausgeben.
Mit der Sensibilisierung künftiger Forscher und Forscherinnen könne man übrigens gar nie früh genug anfangen, meint Karl-Friedrich Gethmann. Er erinnert sich an sein eigenes Studium und daran,
dass früher die Erstsemesterstudenten bei der Immatrikulationsfeier aufstehen mussten und einen Eid ablegen, weil eben die Studenten von vornherein sehr schnell mit Daten, Funden, Quellen und so weiter zu tun haben, die man sorgfältig handhaben muss. Also es gibt von vornherein auch für die Studenten den Zwang, sich an die Ethos-Regeln der Wissenschaft zu halten.
Auch an der Technischen Universität Braunschweig verfolgt man den Ansatz, Studierenden frühzeitig den Blick zu schärfen für grundlegende Fragestellungen. Zum Beispiel, indem man dort allerdings freiwillige Kurse in Ethik anbietet. Dr. Sandra Buchmüller ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Gender, Technik, Mobilität am Institut für Flugführung. Für sie steht am Anfang jeder Technologieentwicklung die Frage:
Wer baut Technik für wen?
Oder auch:
Wie zerstörerisch, wie ausbeutend ist denn Technologie? Welche Konsequenzen hat das denn für Mensch und Umwelt?
Die gendertheoretische und partizipative Methode, die Sandra Buchmüller in ihrer Arbeit anwendet, hat stärker als das in der Praxis oft gehandhabt wird, die Nutzer und Nutzerinnen von Beginn an im Blick. Dabei geht es nicht nur um den Geschlechteraspekt.
Natürlich muss man das noch viel größer denken oder viel komplexer denken. Also Nutzerinnengruppen kommen aus unterschiedlichen Bildungsschichten mit unterschiedlichen Einkommen, haben unterschiedliche kulturelle Kontexte. Das spielt natürlich bei Technologieentwicklung für den internationalen Markt eine total zentrale Rolle. Also wenn man da Vielfältigkeit nicht mitdenkt, kann das durchaus auch zu ökonomischen Fehlentwicklungen führen.
Aber die Vertreterinnen der Gender Studies haben auch ein politisches Programm im Hintergrund.
Feministische Wissenschafts- und Technikforschung basiert auf einem ganz anderen Wissenschafts- und Forschungsbegriff als, sage ich mal, die klassischen objektivistischen Natur- und Technikwissenschaften. Also da ist sozusagen politische Verantwortung ein inhärenter Bestandteil.
Das evidenteste Beispiel ist für Sie
Atomtechnologie. Also da war die Entsorgungsfrage nie geklärt. Man hat es trotzdem als saubere Technik propagiert. Das ist für mich unverständlich. Ich finde, daran wird schon deutlich, dass es immer um das Framing geht und den Ausschnitt, den man sich da anguckt.
Der Umgang mit Nukleartechnologie, die als harmlose Grundlagenforschung begann und aus der innerhalb kurzer Zeit Möglichkeiten zur Zerstörung der Menschheit hervorgingen, ist ein Beispiel, das auch den Biologen Ralf Dahm von der Universität Mainz beschäftigt.
Atombomben, das muss man mit keinem diskutieren, sind was, was eigentlich kein vernünftiger Mensch können will. Auf der anderen Seite hat die Nukleartechnik natürlich aber auch sehr viel Gutes gebracht in der Medizin, Krebsbestrahlung zum Beispiel, aber auch Röntgen. Die Frage ist für mich deswegen nicht so sehr, ist eine Technologie inhärent gut oder böse, die ist es meistens weder noch. Die Frage ist immer, in welchem Kontext wird sie angewendet?
Eine permanente gesellschaftliche, möglichst informiert und sachlich geführte Diskussion darüber, was Wissenschaft darf und was nicht, halten alle drei bisherigen Referenten der Mainzer Vorlesungsreihe deswegen für zwingend geboten. Ralf Dahm.
Wir müssen uns breit darüber verständigen, was Forscher dürfen, was sie nicht dürfen. Sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der Anwendung im Endeffekt. Das muss immer in einem breiten gesellschaftlichen Konsens diskutiert und dann entschieden werden. Der Gesetzgeber ist im Endeffekt der Forschung die Grenzen aufzeigt. Was dürfen wir nicht? Und das muss definitiv auch so sein und bleiben.
Eva-Maria Götz berichtete über die Vorlesungsreihe Was darf Wissenschaft an der Uni Mainz, die noch bis zum 1. Juli geht. Manche halten ihren Männern den Rücken frei und sich im Hintergrund. Andere gründen oder engagieren sich für soziale Einrichtungen und hinterlassen selbst Spuren auf dem politischen Parkett. Die First Ladies, sprich die Gattinnen der Bundespräsidenten. Sie und auch die Ehefrauen der Bundeskanzler beschäftigen die Historikerin Heike Specht. Während sich die politische Arbeit der deutschen Staatsmänner stets im Rampenlicht von Öffentlichkeit und Medien abspielte und ihnen viele Biografien gewidmet wurden, ist über ihre Frauen weniger bekannt. In historischen Hörfunk- und Fernsehbeiträgen, in Zeitungsartikeln und Protokollnotizen, aber auch in Gesprächen mit noch lebenden Kanzler- und Präsidentenehefrauen hat sich Heike Specht ein Bild von den First Ladies seit 1949 gemacht. Herausgekommen sind Porträts von Frauen, deren politisches und soziales Engagement oft im Schatten ihrer staatstragenden Ehemänner in Vergessenheit geraten ist. Alfred Schmitz hat mit der Historikerin über ihr Buch gesprochen, ihre Seite der Geschichte, Deutschland und seine First Ladies von 1949 bis heute.
Mich hat schockiert, dass man, wenn man in die großen Nachkriegsgeschichten schaut, zum Beispiel eine Elly Heuss Knapp gar nicht unbedingt findet oder eine Hilda Heinemann. Die tauchen vielleicht mal auf einem Foto auf, aber das war es dann auch. Und gerade eine Elly Heuss Knapp, die hätte, wie ihr Mann Theodor Heuss auch gesagt hat, ja selber das Zeug gehabt, Bundespräsidentin zu werden und hat ja ganz sicher dieser Rolle wirklich eine Prägung gegeben, die dann alle anderen aufnehmen mussten und weiterinterpretiert haben.
Elly Heuss Knapp, die Frau des ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, war eine überaus gebildete und politisch engagierte Persönlichkeit. 1881 geboren, arbeitete sie zunächst als Lehrerin, studierte dann Nationalökonomie, veröffentlichte Bücher wie Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre für Frauen und war schon während der Weimarer Republik politisch aktiv. Auch ihr Mann Theodor, den sie 1908 in Straßburg geheiratet hatte, war Nationalökonom und Politiker, arbeitete als Journalist und Buchautor. Sie waren ein Paar auf Augenhöhe, lebten eine für damalige Verhältnisse sehr fortschrittliche Ehe, bei der beide Partner gleichberechtigt waren.
Ihr Mann durfte dann ja während des Dritten Reiches nicht arbeiten, durfte nicht publizieren und sie hat die Familie über Wasser gehalten mit Werbejingles. Sie war Werbetexterin.
Elly Heuss Knapp gilt als Erfinderin der modernen Werbespots und setzte dabei auf pfiffige Texte, prägnante Musik und einen gewissen Unterhaltungswert. Für Heike Specht sind es solche Episoden, die die Lebenswege der von ihr porträtierten Frauen so spannend machen. Es ging der Historikerin aber nicht nur darum, das Leben und Wirken der Präsidenten und Kanzlergattinnen zu beleuchten, sondern darüber hinaus zu zeigen,
welchen Weg die Frauen in Deutschland seit 1949 überhaupt zurückgelegt haben, wie sich diese Frauenrollen, die Geschlechterrollen verändert haben und wie diese Frauen eben auch Geschichte erlebt haben und ihre Geschichte, aber natürlich auch die große deutsche Geschichte erlebt haben.
So wie Elli Heuss-Knapp, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg sofort wieder politisch engagierte, sich der neu gegründeten FDP anschloss und als eine der Initiatorinnen des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung zu den Pionieren der europäischen Idee gehört. Als ihr Mann zum ersten deutschen Bundespräsidenten gewählt wurde, nutzte sie ihren Einfluss, um auf die Not vieler Frauen im Nachkriegsdeutschland hinzuweisen, die unter der Mehrfachbelastung Beruf, Kindererziehung und Haushalt an ihre seelischen und körperlichen Grenzen stießen.
Die Not ist wirklich auch heute noch unendlich groß. So groß, dass die Selbstmorde sich mehren, dass die Ehen auseinanderbrechen. Dass viele einfach erklären, sie könnten nicht mehr.
Gemeinsam mit Antonie Nopitsch gründete Elli Heuss-Knapp 1950, zwei Jahre vor ihrem Tod, das Müttergenesungswerk. Schon im ersten Jahr ermöglichte die gemeinnützige Stiftung, tausenden Frauen zumindest vorübergehend zur Ruhe zu kommen, wie Elli Heuss-Knapp in einer Rundfunkansprache schilderte.
26.000 müde, abgespannte, nervöse Mütter. Reizbar, schlecht gelaunt. Sie sind herausgelöst worden aus ihrer Familie und kamen in ein Heim, das dieser besonderen Arbeit gewidmet ist. Und im Übrigen mussten sie einmal nicht sorgen für sich, sondern es wurde für sie gesorgt. Viele sagen, es sei das erste Mal im Leben, dass sie überhaupt Urlaub machen konnten.
Seit der Gründung des Müttergenesungswerks obliegt die Schirmherrschaft der jeweiligen Gattin des Bundespräsidenten. Doch das ist nicht die einzige gemeinnützige Aufgabe, der sich die First Ladies widmeten. Hilda Heinemann zum Beispiel übernahm darüber hinaus die Schirmherrschaft des Deutschen Frauenrings, engagierte sich bei Amnesty International und gründete 1970 eine Stiftung, die die Eingliederung von geistig behinderten Erwachsenen ins Arbeitsleben ermöglichen sollte. Die Ärztin Mildred Scheel nutzte ihre Popularität, um die Deutsche Krebshilfe ins Leben zu rufen. Und, so Heike Specht, auch die etwas in Vergessenheit geratene Wilhelmine Lübcke hatte ihre Qualitäten als First Lady. Sie entwickelte sich auch schon mal zur treibenden Kraft, neben ihrem manchmal etwas bieder und blass wirkenden Ehemann.
Ja, in der zweiten Amtszeit kam immer deutlich heraus, dass er eben an Demenz erkrankt ist. Und natürlich, seine Frau war am nächsten dran und hat das am stärksten gesehen. Man weiß von einer Episode, wo sie in Afghanistan waren und Hermann Lübcke gewollt hätte, dass die Afghanen sich stärker von den Sowjets distanzieren öffentlich. Und der Mitreisende aus dem Auswärtigen Amt hat da auf ihn eingewirkt und hat gesagt, das geht nicht, die sind ja direkte Nachbarn zu den Sowjets, die können nicht noch stärker sich distanzieren, das können wir nicht verlangen, und hat wirklich gedroht abzureisen. Und der Bundespräsident war eben dann schon in so einem Art Altersstarrsinn verharrt, und da hat seine Frau auf ihn eingewirkt, dass er da dann eben doch locker gelassen hat und sich überzeugen hat lassen. Und hat dann sogar auch noch einen Entschuldigungsbrief an diesen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes geschickt. Und das war die First Lady, die da die Situation gerettet hat, ganz klar.
Neben den Bundespräsidenten-Gattinnen, deren Funktion und Rolle man auf politischem Parkett offiziell als First Ladies bezeichnet, beleuchtet die Historikerin in ihrem Buch auch die Frauen, die als Kanzlergattinnen bekannt wurden. Auch sie verfügen über spannende Lebensläufe, auch sie haben sich ins politische Geschehen eingebracht und außerhalb des Protokolls bei politischen Entscheidungen mitgewirkt. Über Ruth Brandt zum Beispiel schreibt Heike Specht, dass sie zwar keine Figur auf dem politischen Schachbrett ihres Mannes Willi sein wollte, aber dennoch durch ihre offene Art seine Diplomatin gewesen sei und für die Bürgernähe gesorgt habe, die ihrem Mann durch seine menschenscheue Art gefehlt hat. Und Hannelore Kohl, so hat Heike Specht in Gesprächen mit Sohn Walter erfahren, hat Helmut Kohls Wiedervereinigungsbestreben maßgeblich beeinflusst.
Also wir wissen von Hannelore Kohl, dass sie bei der Abfassung des 10-Punkte-Programms zur Wiedervereinigung 1989 im Herbst dabei war. Und in vielen Büchern wird das so am Rande erwähnt nach dem Motto, sie hat das dann da abgetippt. Ja? Und ich würde wagen zu behaupten, dass das weit darüber hinaus ging. Hannelore Kohl kam ja aus Leipzig, ist in Leipzig aufgewachsen, in Berlin geboren. Die hat diese Wunde der Teilung in dieser sehr, sehr westdeutsch-rheinisch-katholisch geprägten Familie Kohl über Jahrzehnte wachgehalten und hat immer wieder bewusst gemacht, ne, da gibt es diese Teilung. Und die Familie Kohl ist ja auch unter anderem wegen Hannelore Kohl regelmäßig immer wieder in die DDR gefahren und haben eben das Viertel besucht, wo sie aufgewachsen ist.
Direkter eingebracht in die Politik hat sich eine andere Kanzlergattin, die 1963 in Bayern geborene Doris Schröder-Köpf. Ihre Ehe mit Gerhard Schröder wurde im vorigen Jahr offiziell geschieden. Die SPD-Politikerin ist heute Landtagsabgeordnete in Niedersachsen und Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe. Als junge Journalistin war sie für die Bild-Zeitung als Parlamentskorrespondentin in Bonn und später für das Nachrichtenmagazin Focus im Ressort Innenpolitik in Berlin tätig. 1997 heiratete sie den SPD-Politiker und Ministerpräsidenten von Niedersachsen Gerhard Schröder, der ein Jahr später Bundeskanzler in der damals von Rot-Grün geführten Regierung wurde.
Ich habe meinen damaligen Mann ja nicht nur als Ehefrau unterstützt, sondern ich habe ihn auch als meinen Kanzler empfunden. Ich fühlte mich in dieser rot-grünen Koalition als politischer Mensch sehr zu Hause. Das, was dort umgesetzt werden sollte, das stimmte in weiten Teilen mit dem, wofür ich mich immer persönlich interessiert und engagiert habe, auch überein. Ich habe schon als junge Frau gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf protestiert, habe mich immer engagiert für den Atomausstieg. Und solche Veränderungen, das war Programm dieser Koalition und das war auch mein persönliches Programm, wenn man so will.
Neben ihrem starken politischen Eintreten für die rot-grünen Ziele engagierte sich Doris Schröder-Köpf unter anderem auch als Schirmherrin für eine Drogenberatungseinrichtung und ein Sorgentelefon speziell für Jugendliche. Die Historikerin Heike Specht hat bei ihren Recherchen zu ihrem Buch über die deutschen Präsidenten und Kanzlergattinnen herausgefunden, dass sich grob zwei Frauentypen herauskristallisieren lassen. Solche, die sich wie Ruth Brandt nicht aktiv ins politische Geschehen einmischen wollten, und solche, wie es eine Doris Schröder-Köpf deutlich gezeigt hat, die sehr selbstbewusst darauf bedacht waren, eigene politische Akzente zu setzen.
Wir dürfen gespannt sein auf das Buch über die politischen Akzente, die die Gatten von Bundeskanzlerinnen und Bundespräsidentinnen vielleicht künftig setzen und setzen werden. Das dauert wahrscheinlich noch, bis hier 400 Buchseiten gefüllt sein werden, wie in dem von Heike Specht, ihre Seite der Geschichte, Deutschland und seine First Ladies von 1949 bis heute, so der Titel, der kürzlich im Piper Verlag erschienen ist. Gewalt, so definiert es die Weltgesundheitsorganisation, ist der tatsächliche oder angedrohte absichtliche Gebrauch von physischer oder psychologischer Kraft oder Macht, die tatsächlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt. Unsere Welt ist voll von Gewalt. Trotzdem ist immer noch nicht eindeutig geklärt, wie es zu Gewalt von Menschen gegenüber anderen Menschen kommt, wodurch sie ausgelöst wird und was Gewalterfahrungen bei Menschen anrichten. Grund für 4 psychoanalytische Bildungsinstitute in Hamburg, eine Vorlesungsreihe zum Thema Gewalt auszurichten. Ursula Storost hat sie besucht.
Gewalt hat viele Gesichter. Eines der furchtbarsten ist der Krieg.
Ja, und dann versuchte ich, aus diesem Chaos herauszukommen. Wir glaubten, es sei immer noch Nacht. Es war schwarz und stickige Luft, aber es war wirklich ganz schwarz, wie in einer Nacht ohne Mond.
So erinnert sich eine Zeitzeugin an den Hamburger Feuersturm 1943.
Nun rannten wir durch die Straßen, ja. Wo wir rennen wollten, konnten wir nicht mehr durch. Da kamen uns schon die Menschen entgegen. Es geht nicht, da brennen die ganzen Straßen, sag, kommen Sie nicht herdurch. Das geht nicht.
Operation Gomorra hieß eine Serie von Luftangriffen der Alliierten, die zwischen Juli und August 1943 auf Hamburg niederging. Schätzungsweise 34.000 Menschen starben dabei. Mit den Folgen, die dieses Inferno bis heute für die Überlebenden hat, beschäftigt sich seit vielen Jahren der Psychoanalytiker Dr. Ulrich Lamparter.
Das sind Sinneseindrücke, die die Kapazität eines normalen Menschen überfordern. Schon der Krach, das muss ein unglaublicher Krach gewesen sein von diesen Flugzeugen. Die Hitze, die Toten. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ein Mensch das folgenlos überstehen kann.
Untersucht hat Ulrich Lamparter nicht nur die Auswirkungen des Feuersturms auf die Überlebenden, sondern auch auf die nachfolgende Generation, die dieses entsetzliche Geschehen selber gar nicht erlebt hat.
Wir können erst mal sagen, dass es tatsächlich auch in der zweiten Generation Spuren gibt, insbesondere in der Angstverarbeitung.
Erfahrungen von Gewalt können also in der folgenden Generation nachwirken.
Generell, besonders die Frauen, die Töchter der Überlebenden, schildern nachvollziehbar und klar Ängste, die mit Krieg und Feuer zu tun haben, und sehen für sich eine innere Beziehung zu den Erlebnissen ihrer Eltern.
Gewalt gibt es, seit es Menschen gibt, sagt der Psychoanalytiker Professor Wolfgang Berner. Er leitete bis 2010 das Institut für Sexualforschung und forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. In der Steinzeit war Gewalt allgegenwärtig, ja normal. Aber langfristig erforderte das menschliche Zusammenleben Regeln. Sich zusammentun, um Interessen zu verfolgen, mit anderen Handel treiben, anstatt sie totzuschlagen. Und auch Empathie, die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, erwies sich langfristig als Vorteil. Genauso wichtig scheint in der Evolution aber auch die Fähigkeit gewesen zu sein, blitzschnell eine Gefahr zu erkennen und sich zu wehren.
Wenn man einem Menschen eine Zehntelsekunde, das heißt weniger als er bewusst wahrnehmen kann, das Bild eines Fremden mit anderer Hautfarbe zeigt und eben nur diese Zehntelsekunde, dann kommt es zu einer ganz schnellen Verbindung von der Sehrinde über den Thalamus zu den sogenannten Amygdale. Das ist ein Teil des limbischen Systems, in dem Affekte entstehen und damit zu einer Furchtreaktion. Das heißt, Fremdes löst primär Furcht und möglicherweise auch aggressive Reaktion auf Furcht aus.
Gibt man dem Menschen allerdings mehr Zeit, sich das Bild anzusehen, kommt auch das Frontalhirn mit ins Spiel. Das ist für die gedankliche und emotionale Verarbeitung eines Bildes zuständig. Aber Verstand und Gefühl sind auch von der jeweiligen Kultur beeinflusst. Das haben Experimente mit Studenten aus den amerikanischen Süd- und Nordstaaten gezeigt. Die Südstaatler ließen sich leichter provozieren und zeigten schnell erhöhte Testosteronwerte.
Man hat es darauf zurückgeführt, dass es in den Südstaaten viel mehr als in den Nordstaaten so etwas wie eine Ehrenkultur gibt, die besagt, wie im Wilden Westen, dass man keine Beleidigung auf sich sitzen lassen darf, dass man sich gegen Beleidigungen möglichst rasch und impulsiv wehren muss. Und das schlägt sich sozusagen im Körper der Menschen auch noch viele Jahrhunderte später nieder und ist gar nicht so leicht zu regulieren, wie man denkt.
Kultur, Erziehung und Umgebung, so Wolfgang Berner, scheinen also die Gewaltbereitschaft eines Menschen maßgeblich zu beeinflussen. Aber auch genetische Dispositionen können eine Rolle spielen.
Da gab es die Entdeckung des MAO-A-Gens. Das MAO-A-Gen ist für den Serotoninstoffwechsel verantwortlich und das wurde einige Zeit als Kriegergen bezeichnet, weil es in einigen Familien, in denen Gewalt sehr stark verbreitet war, vermehrt gefunden wurde und sogar in Volksstämmen, die als besonders gewalttätig gelten. Aber es hat sich herausgestellt, dass das keineswegs so einfach ist.
Denn in einer Studie, in der Menschen mit dem MAO-A-Gen mit Menschen ohne dieses Gen auf ihre Gewalttätigkeit hin verglichen wurden, fanden Wissenschaftler keine großen Unterschiede. Allerdings
traumatisierte Kinder oder Kinder, die ihre Eltern verloren haben, bei denen hat dieses Gen bewirkt, dass sie eine dreifach höhere Wahrscheinlichkeit hatten, Gewalttaten bis zum 26. Lebensjahr zu begehen.
Umgekehrt können auch Menschen ohne diese Veranlagung gewalttätig sein, sagt die Psychoanalytikerin Dr. Annegret Boll-Klatt vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die die Vorlesungsreihe koordiniert hat.
Wir wissen heute, dass die sogenannte Identifikation mit dem Aggressor, dass also Kinder, insbesondere Jungen, die viel physische Gewalt in der Kindheit erfahren haben, dass das mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auch wieder Väter und Ehemänner und Partner werden, die physische Gewalt anwenden und sie dann die Täter sind und ihre Familienmitglieder die Opfer.
Menschen haben Gewalt als eine Möglichkeit in ihrem Verhaltensrepertoire, so Michael Buchholz, Professor für Sozialpsychologie an der International Psychoanalytic University in Berlin. Der Mensch sei aber keineswegs biologisch auf Gewalt programmiert. Es gebe keinen Gewalttrieb.
Menschen haben diese Möglichkeiten und sie haben natürlich in vielerlei Hinsichten eben auch ganz andere Möglichkeiten, dass gigantische geistige, wissenschaftliche, andere mathematische Leistungen erbracht werden, würde ja auch niemand mit der Natur des Menschen erklären, sondern mit der Kultur. Und insofern liegt es viel näher, auch die Gewalt als ein Kulturphänomen zu betrachten und zu überlegen, ob es nicht da Möglichkeiten gibt, wie ihre Eingrenzung etwas sinnvoller betrieben werden könnte.
Es gebe immer noch soziale Zwangssysteme, so Michael Buchholz. Ehrenkodizes, die in bestimmten Gruppen Gewalttätigkeit als ein positives, ja notwendiges Handlungsmuster bewerten. Die Emotionsforschung habe herausgefunden, dass Hass und Wut, die Gewalt hervorbringen können, sehr kurzlebige Gefühle sind, die schnell verblassen.
Aber Hass und Wut können sozusagen genährt werden. Da gibt es ein Feeling, etwas, was die Wut aufrechterhält, was den Hass nährt. Und das ist Fantasie. Nämlich zum Beispiel die Fantasie der Vergeltung, die Fantasie, den anderen ebenso zurichten zu müssen, wie man glaubt, selber zugerichtet worden zu sein oder Ähnliches.
Wie Hass und Wut genährt werden, hat Michael Buchholz bei nationalistisch auftretenden Gruppen betrachtet. Menschen, die zum Beispiel gegen Asylsuchende gewaltbereit sind, fühlen sich oft ungerecht behandelt oder benachteiligt. Deren Fantasievorstellungen würden gefüttert von rechten Agitatoren mit Propagandamaterial, markigen Reden, Aufmärschen, Fackelumzügen, die Gefühle von Wut und Hass auf andere immer neu erzeugen.
Diese Gefühlszustände sind aber nicht entstanden, weil denen etwas weggenommen wurde oder weil sie benachteiligt sind, sondern sie werden genährt durch solche Symboliken, die auch, man muss beinahe sagen, kunstvoll erzeugt werden.
Wut und Hass müssen nicht zu Gewalt führen, aber sie gehen immer der Gewalt voraus, sagt Professor Rolf Haubel vom Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt am Main. Das Gefühl, weniger zu bekommen als andere, ein verletztes Selbstwertgefühl oder in den Dreck gezogene Ideale können bei Menschen zu Hass führen.
Sie gehen immer davon aus, dass sie ein Recht auf Widerstand haben, weil sie schlecht behandelt werden. Ein junger Nazi würde darauf hinweisen, dass man ihn bei der Öffnung der Grenze versprochen hat, dass es ihm gut gehen wird. Nun lebt er aber in einem Ort, wo es mehr Arbeitslose gibt als sonst Menschen. Und daraus rekonstruiert er für sich, die Ausländer, die jetzt reinkommen, die Asylanten, die werden besser behandelt als ich.
Gewaltausübung, so Rolf Haubel, würde dann nicht mehr als unrechte Gewalt erlebt, sondern als legitime Handlung, um Probleme zu lösen, die ein Individuum für sich selbst sieht.
Das ist wie eine Zündschnur, die vor allen Dingen dann angezündet wird, wenn sich der Rest der Bevölkerung nicht dagegen ausspricht. Das Spannende ist ja, diese jungen Männer, die haben in der Regel die Vorstellung, dass sie für die anderen, die schweigen, tätig werden. Sie vertreten gleichzeitig einen großen Anteil von Menschen, von Deutschen, die ähnlich denken, sich aber nicht trauen, das zu sagen.
Ursula Storost berichtete über Gewaltphänomene aus psychoanalytischer Sicht, die derzeit Gegenstand einer Hamburger Ringvorlesung sind. Er entschied über das Schicksal der Verlierer des Ersten Weltkriegs. Kaum ein Vertragswerk im 20. Jahrhundert war folgenreicher als der Versailler Vertrag. Er enthielt umfangreiche Bestimmungen zu den neuen Grenzen des Deutschen Reichs, zu Wiedergutmachungsauflagen und zur militärischen Abrüstung. Die meisten Deutschen, damals vor 100 Jahren, empfanden den Vertrag als ungerecht und er legte den Grundstein für innen- und außenpolitische Auseinandersetzungen. Aber nicht nur über Deutschland wurde in Paris verhandelt, sondern große Teile der Welt wurden nach dem Weltkrieg politisch und territorial neu geordnet. Mit Folgen, die teilweise bis heute spürbar sind. Inge Breuer erinnert an den Versailler Vertrag, der vor 100 Jahren abgeschlossen wurde.
Drei Sonderzüge setzten sich Ende April 1919 in Berlin und Potsdam in Bewegung. In ihnen saßen rund 180 Delegierte, die auf der Pariser Friedenskonferenz die Position des besiegten Deutschlands vortragen wollten. Als die Züge um die Mittagszeit die belgisch-französische Grenze erreichten, reduzierten sie auf Geheiß der französischen Behörden ihre Geschwindigkeit. Im Schneckentempo fuhren sie durch die vom Krieg verwüsteten Landschaften Nordostfrankreichs, denn dort hatte der Krieg ja vor allem getobt, nicht auf deutschem Boden. Viktor Schiff, sozialdemokratischer Journalist, ist Mitglied der deutschen Delegation. Er notiert:
Mit jedem weiteren Kilometer steigerte sich das Bild der Verwüstung. Keine Häuser, eine tief aufgewühlte Erde, keine Bäume, keine Äcker, nur ein Granattrichter neben dem anderen. Und Steine, Steine, Steine.
Im Pariser Hotel angekommen, durften die Deutschen sich nur in einem kleinen Umkreis frei bewegen und mussten noch über eine Woche warten, bis sie endlich zur Konferenz zitiert wurden, auf der die Siegerstaaten unter Ausschluss der Deutschen schon seit Januar verhandelten. Die Deutschen hatten den Krieg verschuldet und als Schuldige, ja als Verbrecher, behandelte man sie nun auch. Gerd Krummeich, emeritierter Professor für Neuere Geschichte, schrieb 2018 ein Buch über das Trauma des Ersten Weltkriegs und die Weimarer Republik. Titel: Die unbewältigte Niederlage.
Es gibt keinen internationalen Vertrag, wo der Beschuldigte nicht eingeladen wird, teilzunehmen, sondern nur in schriftlicher Form ab Mitte April mit den Siegern diskutieren, in Anführungszeichen, kann. Also das war eine Novität.
Hooray, the war is over. Hooray, the fight is won.
Nach dem großen Schlachten, das nicht nur in Europa, sondern auch am Kaukasus und in den Wüsten des Orients stattgefunden hatte, mussten große Teile der Welt politisch und territorial neu geordnet werden. Die Hoffnungen auf eine friedvollere Zukunft richteten sich vor allem auf den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Sein Anliegen, einen Völkerbund zur künftigen Friedenssicherung zu schaffen, sowie das Selbstbestimmungsrecht von Völkern zu realisieren, stieß international auf lebhaftes Interesse. Der Freiburger Historiker Professor Jörn Leonhard, dessen Buch »Der überforderte Frieden« im vergangenen Jahr erschien.
Woodrow Wilson hat mit der Idee des Völkerbunds ein Instrument angedacht, das Sicherheit anders herstellen soll, als das bisher war. Und seine Hoffnung ist, dass mit diesem neuen Schlagwort der nationalen Selbstbestimmung stabile, demokratische Nationalstaaten entstehen. Und dann wird in Paris die große Frage gestellt, gilt das vielleicht auch für die Inder, für die Ägypter, für die Vietnamesen, für die Chinesen?
In der Folge des Krieges waren viele Völkerimperien untergegangen. Auf dem Boden des alten Habsburgerreichs Österreich-Ungarn hatten sich bereits neue Staaten wie Ungarn oder Polen gegründet. In Russland war der Zar gestürzt und die Bolschewisten hatten die Macht übernommen. Auch der Untergang des Osmanischen Reichs war besiegelt. Und was sollte aus den deutschen Kolonien in Asien und Afrika werden? Die Kartografen, die auch in Paris dabei waren, mussten an ihren Zeichentischen die Welt neu entwerfen.
Die ganze Komplexität, ich meine, das wird den Teilnehmern ja erst sukzessive bewusst, wie man dieser Dinge überhaupt Herr werden kann und am Ende eben nicht Herr wird. Also es geht ja um nicht mehr und nicht weniger als um die Neuordnung der Welt tatsächlich. Und das innerhalb weniger Wochen oder Monate, eine komplette Überforderung.
Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt heißt im Untertitel das Buch des Marburger Historikers Professor Eckhard Konze, dem er die Überschrift gab, Die große Illusion.
Also da ist sozusagen schon die erste Illusion, die Idee, man könne innerhalb weniger Wochen, innerhalb weniger Monate derart komplexe internationale, globale Fragen dauerhaft regeln. Das ist wirklich die allererste Illusion, die enttäuscht wird, schon nach relativ kurzer Zeit.
Enttäuscht wurde auch die Vorstellung, man könne die diversen politischen Anliegen in der Vollversammlung aller Konferenzteilnehmer regeln. Stattdessen wurden Entscheidungen schließlich überwiegend in kleinem Kreis getroffen.
Am Schluss bleiben die sogenannten großen vier, also Regierungen von Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Italien und an manchen anderen Stellen auch noch Japan.
Diese großen vier, das waren der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau, der britische Premierminister David Lloyd George und der Italiener Vittorio Emanuele Orlando. Sie ließen sich von 52 Kommissionen zuarbeiten, die mit den unterschiedlichsten Themen befasst waren. Das Pensum war immens, der Zeitdruck groß, aus dem Terminkalender vom 22. April.
Die Zukunft Elsaß-Lothringens, der Zuschnitt Syriens und Palästinas, Arrangements mit den Unterhändlern der Deutschen, Vorschläge zur Entmilitarisierung des Rheinlands, amerikanische Garantien für Frankreich, Verhandlungen mit Japanern und Chinesen über japanische Gebietsansprüche in China, italienische Ansprüche an der Adria.
Und wie sollte man mit den Deutschen umgehen? Angesichts von Millionen Toten, von Hunderttausenden, die verstümmelt aus dem Krieg zurückgekommen waren, standen die Verhandlungen unter einem hohen emotionalen Druck.
Die Leute, die in Versailles saßen, die mussten jederzeit damit rechnen, auch von ihren immer noch sehr zornigen Bevölkerungen davongejagt zu werden bei den nächsten Wahlen, wenn nicht etwas dabei herauskam, was dem Einsatz irgendwie äquivalent gewesen ist.
Die Friedensbedingungen, die der deutschen Delegation schließlich überreicht wurden, waren härter als erwartet. Die Hoffnung, dass der Friedensvertrag im Sinne Woodrow Wilsons milde für Deutschland ausfallen würde, wurde enttäuscht.
Wir sind fern davon, jede Verantwortung dafür, dass es zu diesem Weltkrieg kam, von Deutschland abzuwälzen. Aber wir bestreiten nachdrücklich, dass Deutschland, dessen Volk überzeugt war, einen Verteidigungskrieg zu führen, allein mit der Schuld belastet ist.
Protestierte der deutsche Außenminister Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau. Aber im Artikel 231 war die Alleinschuld der Deutschen am Krieg festgestellt. Und an diese alleinige Kriegsschuld hängten sich Forderungen nach Reparationszahlungen, nach Gebietsabtretungen, Rüstungsbeschränkungen, Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und Verkleinerung der Handelsflotte. Ein Sturm der Entrüstung ging bei Bekanntwerden der Vertragsbedingungen durch alle politischen und gesellschaftlichen Schichten in Deutschland.
Das war nicht gut aushaltbar, angesichts der Tatsache, dass man ja doch überzeugt war, trotz aller Fehler, die man gemacht hatte im Juli 14, dass man eingekreist worden war und einen doch irgendwo legitimen Verteidigungskrieg geführt hatte und dann mit so vielen Verlusten. Und dann wurde das Ganze jetzt in Versailles ganz klar und offen als ein Verbrechen bezeichnet.
Aber auch wenn Gerd Krummeich den traumatisierenden Effekt dieses Kriegsschuldparagraphen für die junge Weimarer Republik erkennt, ist er der Überzeugung, dass Deutschland in der Tat die Schuld am Ersten Weltkrieg getragen hat. 1919 weisen die Deutschen das aber zurück. Stattdessen stellen sie zunehmend die Frage, wer überhaupt die Schuld an der deutschen Niederlage trage. Und ob das deutsche Militär denn wirklich im Herbst 1918 am Ende gewesen sei.
Wir sind nicht besiegt von französischen Flinten. Die Heimat hat uns erdolcht von hinten.
Sang Ernst Busch damals ironisch in seiner Ballade von der Dolchstoßlegende. Der Kern dieser Legende war, dass die Soldaten im Felde unbesiegt, vor allem durch die Vorgänge in der Heimat, durch Friedensinitiativen, linke politische Agitation, Streiks und Sabotagen zur Kapitulation getrieben worden seien. Gerd Krummeich versucht, im Gegensatz zu den meisten zeitgenössischen Historikern, einen wahren Kern dieser Legende herauszufiltern.
Es ist doch so, dass damals kaum jemand gesagt hat, die siegreich voranstürmende deutsche Armee wurde durch die Aktivitäten der jüdisch-bolschewistischen Kommunisten am Siegen gehindert. Das ist die Nazi-Doktrin. Was aber viele dachten, wie etwa Max Weber, wie Walter Rathenau und wie Ernst Troeltsch, die sagten, hätten wir noch ein bisschen länger durchgehalten und wäre die Revolution nicht gekommen, dann hätten wir wahrscheinlich einen besseren Waffenstillstand bekommen.
Allerdings widerspricht Jörn Leonard seinem Kollegen in diesem Punkt ganz entschieden.
Wir wissen, dass das Deutsche Reich militärisch den Krieg im Sommer und Herbst 1918 verloren hatte. Daran gibt es für mich jedenfalls keinen Zweifel. Die Deutschen haben ein massives Problem mit der Zahl von Soldaten, die getötet werden, die man nicht mehr ersetzen kann. Es werden mehr U-Boote zerstört, als nachgebaut werden. Aber in der Wahrnehmung der Zeitgenossen war das Bewusstsein, es gibt eine Möglichkeit, durch ein Durchhalten bis zum Schluss doch noch einen Sieg zu erreichen.
Die Deutschen wollen nachverhandeln. Aber die Sieger drohen, den Krieg wieder aufzunehmen, wenn die Deutschen den Friedensvertrag nicht bald unterschreiben. Und die deutschen Militärs sehen realistisch, dass Weiterkämpfen Wahnsinn wäre. Zwar tritt Reichsminister Philipp Scheidemann am 20. Juni 1919 zurück, weil er die Bedingungen des Vertrages unannehmbar findet. Aber bereits 3 Tage später erklärt sein Nachfolger Gustav Bauer:
Meine Damen und Herren, unterschreiben wir. Das ist der Vorschlag, den ich Ihnen im Namen des gesamten Kabinetts machen muss. Einen neuen Krieg können wir nicht verantworten, selbst wenn wir Waffen hätten. Wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht ehrlos.
Ich hätte ihn sicher nicht unterzeichnet. Und nichts ist weniger sicher, als dass die französischen Soldaten nach 4,5 Jahren Krieg und angesichts eines möglichen Friedens wirklich noch nach Deutschland einmarschiert wären. Und wenn? Also auch Max Weber hat gesagt, auf keinen Fall unterschreiben. Im schlimmsten Fall, wie Weber damals auch sagt, kommen die Alliierten und hauen Deutschland in Stücke, dann setzen wir sie auf Dauer wieder zusammen.
Am 28. Juni 1919 setzen die Deutschen im Spiegelsaal von Versailles ihre Unterschrift unter den Schandfrieden, wie viele ihn damals bezeichneten. Noch am selben Tag reisten die Unterzeichner nach Berlin zurück. In Paris dagegen begannen zur selben Zeit die Friedensfeiern mit Raketen und Feuerwerkskörpern. Und dann sieht man sich die Buch- und Zeitungstitel zum 100-jährigen Gedenken an den Versailler Vertrag an, war dieser Frieden von Anfang an ein überforderter Frieden, ein letztes Echo des Krieges, eine große Illusion, eine neue Nahrung für den Hass. Aus den Pariser Verträgen entsprangen, wie Jörn Leonhard formuliert, Enttäuschungen und Konflikte, die das 20. Jahrhundert prägen sollten. Destabilisierte der sogenannte Schmachfrieden von Anbeginn an die junge Weimarer Republik? Führte er gar zu Hitler, der die Deutschen ja aus den Ketten von Versailles befreien wollte?
Das Vertrauen der Deutschen, dass Hitler die Versailles abschaffen würde, war sehr, sehr, sehr groß. Und das war der Hauptgrund, warum sie ihn so massiv applaudiert haben am Anfang und im Grunde bis 1940. Hitler war in Deutschland niemals beliebter als 1940, als er Frankreich schlug und damit Versailles endgültig auslöschte.
Aber kann man deshalb folgern, Versailles sei schuld an Hitler, wie es Golomann und viele Historiker nach 1945 behaupteten? Nein, meinen heutige Wissenschaftler und legen tiefere Wurzeln des Nationalsozialismus in der deutschen Geschichte frei. Beispielsweise die Verspätung der demokratischen Entwicklung durch den preußischen Militarismus. Eckhard Konze weist darauf hin, dass es Hitler letztlich nicht um Versailles, sondern um Hegemonie und eine rassenideologisch motivierte Expansion ging. Jörn Leonhard hält den Versailler Friedensvertrag sogar für besser als seinen Ruf, weil trotz aller Sanktionen Deutschland als Staat, als europäische Macht erhalten blieb.
Ich will gar nicht unter den Teppich kehren, dass es bestimmte belastende Kontinuitäten gibt. Und natürlich ist das Reparationsproblem eines, an dem man das zeigen kann. Und das heißt, gibt es eine ganze Menge an neuen Ansätzen internationaler Politik, internationaler Kooperation. Und ich finde, diese Aspekte müssen wir auch in den Blick nehmen, ohne die Belastungen aus der Geschichte herauszuschreiben. Und es gab eine Menge anderer Faktoren, die dazukommen mussten, um den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu erklären.
Mit der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Konfliktpotenzial des Versailler Vertrags zur Geschichte. Die sogenannten Pariser Vorortverträge jedoch, die 1919 die Neuordnung großer Teile der Welt besiegelten, wirken bis heute nach. Die von Wilson geforderte Selbstbestimmung wurde damals weder für die europäischen Kolonien realisiert und erst recht nicht bei der Neuordnung des Nahen Ostens. Die neuen Grenzen im zerfallenen Osmanischen Reich wurden machtpolitisch festgelegt. Bis heute sind diese Grenzen ein Konfliktpunkt, die nicht zuletzt der Islamische Staat zu revidieren versuchte. Die Glaubwürdigkeitskrise, der Westen sich bis heute ausgesetzt sieht, so Jörn Leonhard, hat jedenfalls in den Entscheidungen von 1919 eine wichtige Quelle.
Wenn man das Glaubwürdigkeitsproblem des Westens verstehen will, dann kommt man an diesem Moment von 1919 an den großen Versprechen, wenn Sie so wollen, dem Universalismus einer Formulierung wie nationale Selbstbestimmung und dem Problem der Glaubwürdigkeit bei der Umsetzung nicht vorbei. Und das gilt für den Mittleren und Nahen Osten, das gilt aber auch für Ostasien und für viele Kolonialgesellschaften in Afrika und Asien.
Was uns Versailles nach 100 Jahren noch und wieder zu sagen hat, darüber berichtete Inge Breuer. Unser Streifzug durch die Kultur- und Sozialwissenschaften geht damit zu Ende. Sie können ihn aber wie immer nachhören unter deutschlandfunk.de. Hier folgen gleich die Jazz-Facts. Ihnen noch einen schönen Abend, wünscht Dörte Hinrichs.